Wie ich jetzt heute Morgen darauf gefahren bin, bin ich mal nicht über Bernstein, sondern unten rumgefahren. Und da hatten wir das ganze Ausmaß des Kahlschlags gesehen im Frankenwald. Also ich habe mir gedacht, wow, das ist ja wie wenn alle einen Glatzkopf hätten. Unser schöner Frankenwald. Aber weißt du, und dann kommst du darauf, fährst da oben um die Kurve rum. Und da brennt Licht und dann hörst du schon, da übt jemand. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist Gemeinde. Das ist das, was Gott gemacht hat. Stell dir vor, das gäbe es nicht. Du fährst durch diesen Kahlschlag Frankenwald, es ist saukalt draußen, alles trüb, wieder mal ein paar Sonnenstrahlen. Und das gäbe es nicht. Du wärst immer nur praktisch in dieser Wüste. Aber es gibt Gemeinde. Und dann dieses Wort, Gemeinde ist die Hoffnung der Welt, da wird es dir immer klarer. Es ist so schön, Christoph, wenn es in dieser Kahlschlagwelt, wenn es da praktisch so einen Ort gibt. Ja, mal gucken, ob ihr euch ein paar Sachen gemerkt habt. Welches war die erste Predigt? Wer weiß das? Oder ein Tipp? Nein? Jens, was meinst du? Nein, welches war die erste Predigt? Die allererste Predigt. Bitte? Die Schöpfung, ja. Und welches war da die erste Predigt? Es werde Licht. Die allererste Predigt, weil Gott gesprochen hat. Gott sprach, es werde Licht. Und das Erstaunliche, es wurde Licht. Und das ist ja eigentlich das Vorbild der neutestamentlichen Predigt. Der Petrus schreibt es in seinem ersten Brief, und dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, predigt, rede er es als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tu es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Und das will ich tun. Ich will also in dem, was mich Gott berufen hat, was er mir aufs Herz gegeben hat, will ich euch dienen. Und das Schönste wäre natürlich, wenn ich nicht bloß predigen würde, sondern es wird auch was passieren, oder? So wie Gott, haben wir ja früher als Kinder den Scherz gemacht, Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Schalter nicht. Wisst ihr das noch? Das war immer so der übliche dumme Witz in der Schule. Es soll was passieren. Und ein Predigergeschwister, der lebt auch von der Reaktion. Freilich ist es schön, wenn der alle sagt, Helmut, bist der Gute und hast du prima gemacht, ne? Aber ich glaube, das Schrecklichste für einen Prediger ist, du gehst dann raus und alle nicken dir irgendwie so zu, aber ja, eine Reaktion hat es nicht gegeben. So ging es ja schon dem Mose, als er immer zu dem Zelt der Begegnung kam. Er geht in dieses Zelt hinein, der Josua war schon dabei, obwohl es ja für das Volk geschaffen wurde. Und alle haben gewunken und Mose, ja und schön, aber das war nicht der Sinn der Sache. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr eine heftige Reaktion zeigt. Und es könnte sein, dass die Predigt heute vielleicht eine gewisse Reaktion bei dir aufruft. Und das soll es auch sein. Weil Predigt soll ja zum einen Lehre bringen, das, was Gott uns mitgegeben hat. Dann soll sie ja auch heilsgeschichtlich, da gehört Ermahnung auch dazu, da gehört Ermutigung dazu, den Heilsplan Gottes aufzuzeigen. Und es soll ja auch ein seelsorgerischer Anteil sein in der Predigt. Also wo Gott uns persönlich dienen möchte und das versuche ich heute mal ein bisschen zu kombinieren. Ich lese uns eine Begebenheit aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch der Könige, aus dem 16. Kapitel. Aber Ahas sandte Boten zu Tiglath-Pileser, dem König von Assyrien, und ließ ihm sagen, ich bin dein Knecht und dein Sohn, komm herauf und hilf mir aus der Hand des Königs von Aram und des Königs von Israel, die sich gegen mich aufgemacht haben. Und Ahas nahm das Silber und Gold, das ich in dem Haus des Herrn und in den Schätzen des Königshauses fand, und sandte dem König von Assyrien Geschenke. Und der König von Assyrien hörte auf ihn, zog herauf gegen Damaskus, eroberte es und führte die Einwohner weg nach Kir und tötete Resin. Und der König Ahas zog Tiglath-Pileser entgegen dem König von Assyrien nach Damaskus. Und als er den Altar sah, der in Damaskus war,
sandte der König Ahas zum Priester Uria Maße und Abbild des Altars, ganz wie dieser gemacht war. Und der Priester Uria baute einen Altar und machte ihn so, wie der König Ahas zu ihm gesandt hatte, von Damaskus, bis er selbst von Damaskus kam. Und ein bisschen weiter unten heißt es, und der Priester Uria tat alles, was ihm der König Ahas geboten hatte, und der König Ahas brach die Leisten der Gestelle ab, nahm die Kessel von ihnen herunter und das Mehl nahm er von den kupfernen Rindern herunter, die darunter waren, und setzte es auf ein steinernes Pflaster. Auch die bedeckte Sabbathalle, die ihm am Tempel gebaut war, und den äußeren Königseingang am Hause des Herrn, änderte er dem König von Assyrien zuliebe. Gut, das hört sich zuerst einmal als typisch Politiker an. Machtausübung, Kriege, wer hilft wem, der eine mit dem, Unterdrückung und Unterwerfung, das ist vielleicht der geschichtliche Teil, aber das Ganze geht viel, viel tiefer. Dieser König Ahas unterwirft sich einem Erzfeind Israels. Er ist in einer schwierigen Situation. Und man hat es dann im politischen Bereich oft so gemacht, dann hat man halt sich Verbündete gesucht, die einem helfen können. Aber er unterwirft sich einem der Erzfeinde Israels. Das muss man sich ja mal überlegen. Und nicht nur das. Er gibt praktisch sein ganzes Gut, alles, was er gelernt hat, alles, was wichtig war, wo ich würde sagen, alle seine Werte gibt er weg. Der schmeichelt ihm, der kommt zu ihm, dann sieht er, wie der da einen Tempel baut. Mit unseren Worten, er fotografiert, er macht da Video, schickt es per WhatsApp an seinen Oberpriester, bau mal den Sängerwald so um. Also das ist ein bisschen alt jetzt hier, das machen wir jetzt mal anders. Woanders sieht es viel, viel besser aus. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Der macht es natürlich. Also die Kirche und Staat, Mutter Kirche, Vater Staat, schon immer top zusammengearbeitet. Er verkauft praktisch seine ganzen Werte. Das, was Gott ein Gräuel ist und war, das gibt er einfach weg. Er tut aus dem Tempel Sachen herausnehmen, wo Gott gesagt hat, das habe ich ganz besonders beschrieben. Dieses Alleinstellungsmerkmal, was die Israeliten hatten, sie hatten einen Gott. Gab es im ganzen Altertum nicht. Sie hatten den Schabbat. Nicht 24/7, wie wir das kennen. Nicht 24 Stunden an 7 Tagen. Sie hatten einen freien Tag zum Beispiel. Also Gott hat für dieses Volk was ganz, ganz, ganz Besonderes getan. Er hat all die Gräuel, die es in den anderen Völkern gegeben hat, wo sie ihre Kinder durchs Feuer gießen ließen, heißt es in der Bibel. Das heißt, sie haben Menschenopfer gebracht. Es war Gott ein Gräuel. Und dieser König, Geschwister, dieser Ahas, aus welchen Gründen auch immer, ich komme dann auch noch dazu, gibt alle seine Werte ab. Nur um diesem Mann da zu gefallen. Und wie ich das so gelesen habe, dachte ich mir, ja, das passt genau auf unsere Zeit. Das passt genau in unsere Zeit hinein. Wir sind doch eigentlich nichts anderes. Wenn du mal Deutschland nur nimmst, alle unsere Werte haben wir verkauft oder sind dabei, die zu verkaufen. Wo hast du in der heutigen Zeit noch eine Leitungspersönlichkeit, ob das in der Politik ist oder in der Wirtschaft oder sonst wie, die offen sich zum Evangelium Jesu Christi bekennt? Wo ist es? Wir können ja schon froh sein, dass unser neuer Bundeskanzler bei der Vereinigung gesagt hat, so wahr mir Gott helfe, ist ja schon was. Nirgends. Jetzt sind Wahlen, in 3 Wochen sind Wahlen. Guck mal genau drauf, schau mal, wo du jemanden findest, der vielleicht einen Bezug dazu hat. Deutschland hat sich über Jahre, Jahrzehnte seine Werte regelrecht weggeschmissen. Und das ist nicht unbegründet, Geschwister. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vor ungefähr 90 Jahren gab es einen Theologen namens Pultmann, das war der, ja, ich will sagen fast, der Lehrpapst der damaligen Zeit. Das war ein brillanter Theologe. Und diesen Theologen haben sich die Nationalsozialisten geschnappt Ich sag's mal vorsichtig, sie haben ihn überredet, sich in seine Lehre und in seiner Forschung mit der Entmystifizierung des Christentums zu beschäftigen. Das wäre erstmal gar nicht so schlecht. Wenn es gelingen würde, diese ganzen heidnischen Dinge aus dem Christentum rauszubringen. Wissen wir, ne? Wenn du bloß Ostern betrachtest. Ostera ist ein heidnischer Kult. Selbst Weihnachten, da gibt's so viel heidnische Kulte. Also wenn das der Sinn gewesen wäre, diese ganzen heidnischen Kulte aus dem Christentum herauszubringen und das pure Evangelium, Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt für dich, weil du es nicht schaffst, und dieser sündlose, schuldlose Sohn Gottes geht für dich ans Kreuz, damit du Erlösung findest. Das wäre ein Traum gewesen. Nee, die hatten ja einen Plan, die Nazis. Sie wollten ja, dass das ja alles, was mit Glaube, mit Religion, mit Kirche zu tun hat, entmystifiziert wird. Also dieses Besondere vielleicht, dieses Flair, dieses Übernatürliche, das sollte dem mehr oder weniger genommen werden. Und letztendlich, leider, ist es ihnen gelungen. Der Pultmann, der hat zwar auf seinem Totenbett Abbitte geleistet, er hat Gott um Vergebung gebeten, dass er sich von denen hat bestechen lassen, dass er sich hat kaufen lassen, dass er das gemacht hat. Aber die Folgen, Geschwister, die haben wir bis heute. Die haben wir bis heute, ob das eine sogenannte liberale Theologie ist, ob das der Verkauf unserer Werte ist, was Familie betrifft, was Partnerschaft betrifft. Die Bibel sagt zum Beispiel, die Habsucht ist eine Wurzel allen Übels. Guck dich doch mal um. Was ist denn die Triebfeder heute von der Wirtschaft in vielen, vielen Bereichen, leider? Wir haben Menschenkult, der ist unglaublich groß geworden. Also wir in Deutschland, wir haben das eigentlich vorangetrieben und vorangetrieben und vorangetrieben. Wir verkaufen unsere Werte. Und jetzt kommt die Steigerung dazu. Jetzt gucken wir mal über den großen Teich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich kann das schlecht einordnen. Ich kann nur versuchen, das, was Paulus schreibt, prüft alles und das Gute behaltet. Es gibt manches Gutes, es werden Dinge angestoßen in dieser Welt, auch in unserem Denken, mit denen wir gar nicht mehr uns beschäftigt hatten. Das ist vielleicht das Gute dabei, aber weißt du, was ganz schlimm ist? Eigentlich passiert hier im Grunde genommen nichts anderes als damals beim Nationalsozialismus. Die Christen dienen wieder dieser herrschenden Klasse. Die fühlen sich geschmeichelt. Da gibt's Videos, wo der Präsident mit den Führern der evangelikalen Kirchen Ostern feiert und dieses feiert und so weiter und so fort. Wenn das alles passen würde, wäre es ja wunderbar. Du hast da Spaltung in den USA, in den Kirchen. Ich habe die Tage einen Bericht gelesen. Da sind zum einen die, wie wir sie kennen, Evangelikalen, das sind die weisen Christen, die erfolgreichen Christen, die etablierten Christen, die von der Politik top anerkannt sind. Und dann gibt's zum Beispiel die Latino-Gemeinden. Da haben sie einen Pastor zitiert, der sagt, wahrscheinlich müssen wir zumachen. Es kommt keiner mehr. Die Leute haben so eine panische Angst, dass sie von dieser ICE Polizei aufgegriffen werden, von dieser Einwanderungsbehörde und des Landes verwiesen werden. Deswegen gehen die in keinen Gottesdienst mehr. Wow. Wow. Es wird Folgen haben, Geschwister. Es wird Folgen haben, wenn ein Land wie dieses seine Werte verkauft. Wir wissen nicht, wie das mit der Politik weitergeht. Er hat noch 3 Jahre Zeit, um sein System so umzubauen, dass er nach 3 Jahren wiedergewählt wird oder die Demokratie hat sich verabschiedet. Wissen wir nicht, wird sich zeigen. Aber ich garantiere euch, das wird massive Folgen haben, genauso wie bei uns in Deutschland, wo sich kein Mensch mehr trauen darf, fast das Wort Gottes in den Mund zu nehmen, ohne öffentlich durch alle Medien durchgezogen zu werden. Wenn du es heute wagst, zu dem Thema Partnerschaft und Ehe etwas zu sagen, was das Wort Gottes betrifft, wow, musst du aufpassen, dass du nicht eingesperrt wirst. Es wird fatale Folgen haben, was da geschieht, Geschwister. Es wird fatale Folgen haben für die Christen, weil die in Anführungsstrichen normalen Leute irgendwann sagen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und leider muss ich sagen, setzt man Evangelikale in den USA und Evangelikale bei uns immer gleich, obwohl das völlig andere Dinge sind. Evangelikal in Europa hat immer bedeutet Evangelium, darum geht's. Es geht um die Verkündigung Jesu Christi, die frohe Botschaft, die Heilsbotschaft. Die europäischen Siedler, als sie in die USA gekommen sind, vielleicht habt ihr das mal gehört, Philadelphia, sagt jeden von euch was, oder? Philadelphia, diese große Stadt, wurde von, ich glaube, Hugenotten gegründet. Und das Ziel war, dass das Wort Gottes alles bestimmt. Die haben zum Beispiel, haltet euch fest, das Betteln verboten. Nicht, weil sie das nicht ertragen konnten, diesen Anblick, sondern die haben gesagt, das gehört zum Sinn und zur Aufgabe einer Gemeinschaft, dass sowas nicht passiert. Es darf bei uns keinen geben, der betteln muss. Wow. Wow. Das waren die Wurzeln, stellt euch das mal vor. Hat leider nicht lange gedauert. Und dann, der diese Stadt dann geführt hat, hat dann irgendwann sogar selber Sklaven gehalten. Was will ich uns mit dem allen sagen, Geschwister? Wir werden wahrscheinlich nicht den großen Einfluss bekommen in Politik oder Wirtschaft oder frag mich nicht. Aber da, wo du bist, kannst du Jesus verkünden. Da, wo du bist, kannst du den Namen Jesus nennen. Da, wo du bist, kannst du ein Loblied auf deine Ehe bringen. Meine Frau und ich sind jetzt morgen 52 Jahre zusammen, 48 Jahre verheiratet. Wow. Du, das ist das Argument überhaupt. Ich brauche mich mit niemandem über irgendeine andere Partnerschaftsform zu unterhalten. Warum? Ich bin begeisterter Ehemann. Ja? Und meine Frau ist es scheinbar auch. Noch besser. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen. Und du dich dann nicht zu klein betrachten. Da, wo du bist, hast du Einfluss. Da kann ein Wort genügen. Ein Bruder aus unserer Gemeinde hat am Freitag bei uns im Frühgebet was erzählt. Er sagt, da kommt in seiner Firma jemand, der ist 23 Jahre alt und unterhält sich mit ihm und plötzlich geht es irgendwie auf Gemeinde, Kirche, Wort Gottes. Und er sagt, ich habe den überhaupt nie so wahrgenommen, dass der da was im Schilde hat oder was damit zu tun hat. Dann hat er sogar ein Bibelwort zitiert. Da sagte er, wie kommst denn du zur Bibel? Er sagte, du, ich bin nicht allein. Wir sind eine ganze Gruppe. Wir haben irgendwie die Nase voll von diesem, was uns da den ganzen Tag vorgesetzt wird. Dieses ganze Berieselung mit TikTok und frag mich nicht. Das ist so flach, hat er gesagt. Wir machen uns auf die Suche nach dem Wahren, nach dem, wo wirklich Leben dahinter steckt. Halleluja, Geschwister. Hey, das war das, was ich mir immer gewünscht habe. Dass die Leute irgendwann sagen, ich habe so die Schnauze voll. Jeden Tag irgendein Krimi. Ganz egal, einschalten, wann du willst. Jeden Tag ist irgendein Krimi. Jetzt gibt's ja den Frankenkrimi schon mittlerweile. Pass auf, wenn es den Schwarzenbach-Krimi noch gibt und den Kronach-Krimi. Und wenn der Sängerwald-Krimi da auf dem... Oh, dann habt ihr verloren. Dann Crime, Sex and Crime im Sängerwald, dann seid ihr... Nee, dann... Okay. Das ist mein erster Teil, Geschwister. Ich möchte euch ermutigen. Das Wort Gottes hat Kraft. Da genügt ein Wort. Da genügt eine Geste. Einen Menschen einfach mal in den Arm zu nehmen. Ey, da hat sich einer als Christ erwiesen. Wow, die Leute haben so die Nase voll. Und ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, ob wir mit unseren Kirchen da oft das Richtige machen. Ob wir nicht ein wenig zu sehr auf, Jens hat es vorhin schon erwähnt, auf englische Namen gucken. Na gut, wir heißen jetzt Lighthouse. Könntest du jetzt sagen, passt genau, erste Predigt, es werde Licht. Ja, wenn es die gar nicht so begreifen, okay. Es wird zu sehr auf Äußerlichkeiten, auf Organisation, auf durchgetaktet, das muss alles perfekt sein. Aber das Wahre, die Seele eines Menschen, die zu Christus kommen muss, das ist das, der Inhalt der Gemeinde. Gut, jetzt komme ich zum zweiten Teil und der ist sehr persönlich und hat mit diesem Ganzen ganz viel zu tun. Ich habe euch vorhin gesagt, dieser König Ahas, der hat all seine Werte verkauft. Und das Geheimnis, was eigentlich dahinter steckt, finden wir in diesem 18. Vers, den ich euch auch schon vorgelesen habe. Auch die bedeckte Sabbathalle, die am Tempel gebaut war und den äußeren Königseingang am Hause des Herrn, änderte er dem König von Assyrien zuliebe. Weißt du, was da eigentlich dahinter steckt? Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, wird beschützt. Im Grunde genommen, Geschwister, in dieser Bibelstelle, auch wenn es alles so politisch ausschaut, geht es um eines der größten Probleme, das wir als Menschen haben, Menschenfurcht. Menschenfurcht. Ich habe nicht im Gedächtnis, wann das letzte Mal ich einmal Predigt darüber gehört habe. Weil das ist was sehr Unangenehmes. Und ich glaube, ich werde euch heute ein wenig sehr nahe kommen. Weil nämlich Menschenfurcht vielleicht das Problem der heutigen Zeit ist. Wissenschaftlich betrachtet bezeichnen wir das sowas als soziale Phobie oder auch als Angststörung. Ausgeprägte Ängste. Im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen und sich peinlich oder beschämend zu verhalten. Menschen fürchten sich, Erwartungen anderer nicht zu erfüllen. Und sie stoßen auf Ablehnung. Sie fürchten, dass ihnen ihre Nervosität oder Angst angesehen wird. Sie haben körperliche Symptome. Zittern, Herzrasen, Schwitzen, Atemnot, Beklemmungsgefühle. Bis hin zu Brust-, Kopf-, Magenschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Würgereiz, Panik. Um all das zu vermeiden, gehen Menschen mit sozialen Ängsten und Situationen, in denen sie die Bewertung durch andere ausgesetzt sind, oft von vornherein aus dem Weg. Habt ihr gewusst, dass das in der sogenannten Gen Z, also in der Generation Z, eines der allergrößten Probleme ist? Da haben sie junge Leute befragt. Und zum Beispiel, warum gehst du nicht in die Tankstelle? Ja, sie haben Angst, sich zu blamieren. Sie gehen mit dem Auto deswegen nicht zur Tankstelle, weil sie Angst haben, sich zu blamieren, dass sie vielleicht den falschen Tankstutzen da reintun würden. Dass sie irgendjemand dabei filmt. Dass sie nicht wissen, wie die Scheibenwischer vielleicht rauszumachen sind, um das Auto zu putzen. Wir lachen darüber, Geschwister. Wir glauben gar nicht, wie weit das verbreitet ist. Depressionen steht oft so fast, ich will nicht sagen am Ende, aber an der obersten Schwelle zu dem Ganzen. Ja, und dann nimmt man halt Medikamente oder man nimmt auch Drogen, Beruhigungsmittel, die diese Symptome überdecken sollen. Versteht mich bitte richtig. Mir geht es nicht darum, hier irgendetwas jetzt so offen zu legen und dich vielleicht zu blamieren, sondern dieses Thema ist ein seelsorgerisches Thema, wo ich glaube, dass Gott seinen Finger drauflegen möchte, weil in der letzten Folge das passieren kann, was ich euch vorgelesen habe. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. In meiner Kindheit, Geschwister, haben Schüler, vielleicht passiert das heute auch noch, oft sehr derbe Scherze gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr die bei euch im Hofer und Schwarzenbacher Land nennt. Bei uns in Granich hießen sie U-Düchtel. Sagt euch das was? U-Düchtel, also eigentlich die Untüchtigen, aber auf Deutsch gesagt die Bösen. Und diese U-Düchtel, die haben zum einen mit Steinen geschmissen, aber noch was viel Schlimmeres, die haben Schnüre gespannt. Die haben Schnüre, gab es so viele, so Gassen, wo du von der Hauptstraße rein musstest, haben sie Schnüre, die hast du gar nicht gesehen, Schnüre knapp über den Boden gespannt und dann die Kinder gescheucht und dann sind die über die Schnüre gefallen. Und die haben sich teilweise richtig brutal verletzt. Und es war nicht bei uns, aber ich habe es gelesen oder gehört, es gab sogar welche, die haben die Schnüre auf der Höhe gespannt. Frag mich nicht, was da für Folgen entstanden sind. Da konntest du das bildlich, körperlich erfahren, was das heißt, ein Fallstrick. Du läufst da, du denkst an nichts, du bist vielleicht sogar wegen in Panik oder in Angst und irgendjemand spannt einen Draht da über deinen Weg und du knallst hin. So, Geschwister, müsst ihr dieses Wort verstehen. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Das ist wie so ein Seil und die Folgen können ganz fatal sein. Ich glaube, das, was ich dir jetzt so mal an kleinen Checkpunkten sage, wird dir vielleicht was zu sagen haben, weil mir hat es auch viel zu sagen. Aber, wie sagt der Engländer, jetzt bleibe ich mal beim Engländer, Help is on the way. Hilfe ist auf dem Weg. Wie zeigt sich Menschenfurcht? Du möchtest möglichst von allen geliebt sein. Everybody's darling. Du möchtest es jedem recht machen. Du kannst keine Geschenke annehmen. Du willst niemandem etwas schuldig bleiben. Du willst unbedingt dazugehören, willst innen sein, kein Außenseiter. Du willst nicht auffallen. Ein Like, ein Gefällt mir steht ganz oben auf deiner Liste. Du schämst dich für deine Eltern, Ehepartner, Kinder, für deine Gemeinde. Du traust dich nicht, auch als Erwachsener deinem Vater und deiner Mutter zu widersprechen. Du traust dich nicht, deinem Ehepartner zu widersprechen. Du traust dich nicht, einer Führungspersönlichkeit gegenüber Kritik auszusprechen. Du traust dich nicht, nachzufragen nach einer Gehaltserhöhung, nach Urlaub oder am freien Tag, dass du diese Woche mal keine Überstunden machst. Du wagst es nicht, deinen Kindern zu widersprechen, diese kleinen Prinzen, ne? Kennen wir? Wagst es nicht, ihnen zu widersprechen. Es ist dir peinlich, mit deinem Ehepartner zum Beispiel über das Thema Geld oder noch schlimmer, Sexualität zu sprechen. No sex, please, we are British. Was? Was traut er sich, davon von der Kanzel über Sex zu reden? Öffentlich für jemand Partei ergreifen, das ist etwas für andere. Veränderungen in deinem Leben? Dafür bin ich zu alt. Wenn es kompliziert wird, könntest du das nicht mal für mich schnell machen? Wenn du kritisiert wirst, rastest du aus. Du sprichst nicht darüber, dass du Christ bist. Du traust dich nicht, vor deinen Nachbarn, Arbeitskollegen den Namen Jesus auszusprechen. Du meinst, dein Glaube geht nur dich persönlich etwas an. Außerhalb des Sonntagsgottesdienstes möchtest du nicht mit der Gemeinde in Verbindung gebracht werden. Musst du für dich selber mal überlegen, wo ist jetzt bei deinem Multiple-Choice-Test, wo sind jetzt die Kreuze? Also ich habe ein paar Sachen, da finde ich mich, sage ich euch ganz ehrlich. Da finde ich mich. Und Gott sagt, ich möchte dich heilen, weil es nicht gut ist für dich und es ist auch nicht für die anderen gut. Es ist zum Beispiel nicht gut für deine Kinder, wenn du ihnen nie widersprichst. Wenn du immer das machst, was die wollen. Ja, ich habe gerade getroffen. Es ist nicht gut für die Kinder. Für dich auch nicht, aber für die Kinder ist es auch nicht gut. Und es ist auch nicht gut für deinen Chef, wenn er nicht die Chance bekommt, dir eine Gehaltserhöhung zu bezahlen. Ich bin selber Chef. Ab 7 Jahre vorher habe ich gearbeitet. Und einmal im Jahr hat es Gehaltsverhandlungen gegeben. Ich habe mich immer als Letzter angestellt und habe mein Zeug gekriegt. Und die anderen, ich sag, was willst du denn? Ich habe ihm nur das gesagt, was er wissen muss. Er musste wissen, was er an mir hat. Und anscheinend hat er es nicht gewusst, aber er hat sich dann auch nie beschwert. Er war anscheinend damit zufrieden für das, was er mir gegeben hat. So nur nebenbei. Jesus möchte uns heilen, Geschwister. Weil ich glaube, die Zeit, in der wir leben und die Zeit, in die wir noch hineinkommen, wird es eine riesen Herausforderung sein. Bloß nicht jemand widersprechen. Bloß nicht irgendwo öffentlich aufstehen. Den Namen Jesus, was? Nee, das sage ich lieber König oder der da oben oder Gott. Alles so. Nein. Wenn es etwas gibt, Geschwister, was diese Welt wirklich verändert, dann ist es der Name Jesus. Die Bibel sagt das klipp und klar. Das ist der Name, der über allen Namen steht. Und dass in diesem Namen eine unglaubliche Kraft steht. Und wenn dieser Name genannt wird, öffentlich publiziert wird, also öffentlich gesagt wird, dann verändert das etwas. Und wenn Gott heute Morgen vielleicht bei dir mal irgendwo den Finger da auf die Wunde gelegt hat, dann nimm es an und sag, stimmt, Herr, es stimmt. Ich tue mir da und da wirklich schwer. Aber ich möchte auch, dass du mich heilst, Jesus. Ich möchte auch, dass ich das tue, was du möchtest. Und glaub mir eines, Geschwister. Wenn Leute aufstehen, von denen er das nie gedacht hat, da bewirkt sich was. Wir hatten mal einen schrecklichen Kunstlehrer. Also der hat uns regelrecht terrorisiert. Und eines Tages steht der Klassenstreber auf, der nie irgendetwas gesagt hat. Der immer ganz still gewesen ist. Und dann steht er auf und schreit den an. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Was machen Sie da mit uns? Denken Sie, wir sind auf der Wäschzuppen dahergeschwommen. So ungefähr hat er mit ihm geredet. Der Kunstlehrer, der war so klein mit Hut. Der hat eine echte Bekehrung erlebt. Wirklich. Ab dem Tag war alles anders. Das Geheimnis war, dass dieser Bub, und der wurde nachher wieder genauso still wie vorher. Ich habe den auch nie wieder so explodieren sehen. Aber an diesem Tag, das war wie eine Offenbarung. Nimm das mit, lieber Bruder, liebe Schwester. Dein Wort hat Macht. Es bewirkt etwas. Die Diagnose an sich wäre für unser Leben niederschmetternd. Ich habe es euch erzählt, diese Angststörungen, da sind ja die Wartezimmer voll, da gibt's ja Bücher ohne Ende, da gibt's ja Krankenhäuser, Stationen und so weiter, die sich darum kümmern. Aber Gott ist der, der eigentlich die richtige Therapie hat, nicht nur eigentlich, er hat sie. 2. Korinther 10, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Wir meinen immer, wir müssen gegen Menschen kämpfen, ne? Gegen meine Kinder oder die Frau, die dir schon wieder also widerspricht. Also das ist ja bei Ehefrauen schrecklich, oder? Die widersprechen ihren Männern. Halleluja, ja, gut. Wenn es angebracht ist, passt doch. Na? Der Prinz da, der muss auch mal vielleicht die Kartoffeln in den Keller tragen oder Wäsche waschen. Meine Frau hat mich einmal so geärgert, dass ich gesagt habe, so. Und dann habe ich Wäsche gewaschen und gebügelt. Ich meine, das Bügeln, das kannst du vergessen. Also das war, ich habe die Falten an die absolut falsche Stelle gemacht. Aber das hat Eindruck gemacht bei meiner Frau, weil sie das mir nie zugetraut hätte. Die hat nie gedacht, dass ich sowas kann. Aber nein, dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Das kann ich. Die Waffen unseres Kampfes, Geschwister, sagt die Bibel, sind nicht fleischlich. Wir müssen nicht gegen Menschen kämpfen. Wir müssen nicht gegen irgendeinen Politiker kämpfen, nicht gegen den Präsidenten da drüben, oder frag mich nicht. Sondern es geht um Gedankenfestungen. Es geht erst mal, was ist da in meiner Festung da oben drin? Hallo, ich bin doch ein Gotteskind. Der Cheftherapeut, die Bibel, sagt zum Beispiel in Römer 8, Vers 33, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen. Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Jesus Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das gebe ich dir als Hausaufgabe. Hängst dir irgendwo an die Eingangstür oder über dein Bett oder wie auch immer. Römer 8, Vers 33. Gott ist der, der unsere Identität in der Hand hält, der unsere Identität herstellen will. Ein Bonhoeffer, mein persönliches Vorbild, der hat es geschafft, gegen diese Nazi-Knösen ganz nüchtern zu argumentieren. Warum? Weil er sich bewusst war, er ist ein Gotteskind. Selbst in dem Moment, wo er gewusst hat, die hängen ihm 2 Tage vor Kriegsende auf. Das ist grotesk, oder? Hat er Lieder komponiert, wir wissen es, alle Lieder, das ist bekannt. Dieser Mann, weil er gewusst hat, da wo ich hingehe, das ist 1000-mal besser, als wo ich jetzt bin. Gott hat für mich eine Stätte bereitet. Er hat alles vorbereitet. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich bin ein Gotteskind. Und das vertreibt alle Furcht, Geschwister. Sag dir das jeden Morgen. Ich bin ein Gotteskind. Christus ist für mich gestorben. Wer kann mich anklagen? Und ich möchte schließen mit etwas sehr, sehr Schönem, was ich die Tage gelesen habe. Meine Frau kriegt immer jeden Morgen so Ermutigungs-E-Mails von einer Frau, Deborah nennt die sich, Deborah Rosenkranz, vielleicht habt ihr von dem mal gehört. Und die machte mir dann so kleine biblische Ermutigungen. Und da hat sie aus dem Buch der Frauenautorin Nancy Nagel zitiert. Lebe dein Leben auf eine Weise, dass wenn deine Füße morgens den Boden berühren, der Teufel zuckt und sagt, oh nein, jetzt ist sie wach. Das ist die Realität, Geschwister. Der auf der falschen Seite, der hat Angst. Alle Despoten dieser Welt haben panische Angst. Du kannst den russischen Präsidenten betrachten, egal wie, die haben panische Angst. So musst du früh aufstehen. Wigglesworth, dieser Prediger des 19. Jahrhunderts, wird berichtet, er lag eines Nachts in seinem Bett, geht die Tür auf und der Teufel kommt rein. Ich habe das auch erlebt am Tag meiner Bekehrung. Ich sage euch, ich habe keinen gesehen mit Hakenfuß und Schwanz oder was, nee, aber dieses Gefühl, da ist etwas in meinem Bett, vor dem kann ich nicht bestehen. Also der Teufel kommt rein und der Wigglesworth dreht sich kurz um, sagt, ach, du bist's bloß. Dreht sich um, schläft weiter. Das ist die Macht des Gotteskindes. Nochmal, der Teufel sagt, auweia, oh Gott, jetzt ist sie wach. Mit diesem Selbstbewusstsein entsende ich euch in die kommende Zeit. Seid gesegnet, ihr seid Gottes Kinder, ihr seid die, auf die die Welt wartet. Amen.